Auf an Ratsch!
Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Ralf Enzensberger. Ich bin Redakteur der Passauer Neuen Presse und darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Auf an Ratsch, den Menschen-Podcast der PNP. Getroffen habe ich mich diesmal mit Katharina Hamberger. Katharina ist aufgewachsen im Landkreis Altötting, genauer gesagt in Töging am Inn. Mittlerweile lebt sie seit über 10 Jahren in Berlin und ist Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk. Katharina verfolgt dort die Bundespolitik und berichtet darüber. Expertin ist sie für die Parteien CDU/CSU und wird dazu schon auch mal bei Markus Lanz nach ihrer Meinung gefragt. Mit ihr habe ich über den Beruf des Journalismus gesprochen, welche Sonnen- und Schattenseiten er hat, wie es ihr gelingt, sich als Frau in einer männerdominierten Politik zu behaupten und wie ihr Weg vom beschaulichen Töging nach Berlin geführt hat. Im Wohnzimmer ihrer Eltern in Töging berichtet mir die 36-Jährige von ihren Jugendjahren auf dem Land. Wir sprechen über Hass im Netz und auf der Straße gegenüber Journalisten und tasten uns auch an das hitzig diskutierte Thema Gendern. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich darf zu Gast sein bei der Katharina Hamberger. Hallo Katharina.
Hallo.
Es ist jetzt nicht ganz richtig, dass ich bei dir zu Gast bin, sondern du bist ja auch irgendwie zu Gast bei deinen Eltern aktuell und machst gerade Urlaub. Wo wohnst du denn eigentlich?
Also eigentlich bin ich jetzt in Berlin beheimatet und zwar schon seit, muss ich kurz mal nachrechnen, dauerhaft jetzt seit über 10 Jahren auf jeden Fall.
Mhm.
Und das hat einfach berufstechnische Gründe. Ich arbeite da als Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk und nutze dann nicht ab und an meinen Urlaub, um nach Töging oder nach Bayern wieder zu kommen. Allerdings jetzt schon sehr lange Zeit nicht mehr wegen Corona. Ich glaube fast ein Jahr.
Ach so, ja. Tatsächlich ein Jahr ist es ja schon. Das zuletzt hier war es quasi.
Genau.
Okay. Ja, das ist jetzt, also mir freut es sehr. Ich bin begeisterter Deutschlandfunk-Hörer. Ich schaue mal und höre mir sehr gern an, was du zur CSU zu sagen hast. Das ist ja auch dein Steckenpferd. Was machst du sonst so? Also was sind so deine Kernbereiche?
Also man muss es vielleicht mal erklären, in diesem Hauptstadtbüro, in dem ich arbeite, wir arbeiten für die Programme des Deutschlandfunks, also das ist Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova, das ein junges Programm ist und wir haben alle unsere festen Themenbereiche.
Mhm.
Was ganz vorteilhaft ist, weil man sich natürlich einarbeiten kann in ein Thema und in dem Thema dann Experte oder Expertin ist. Und bei mir ist es die CSU, ist es die CDU auch. Das dann teile ich mir quasi mit meinem Chef Stefan Dädchen, der auch für die Union zuständig ist. Also wir beide decken das ab. Und dann habe ich lange Zeit Innenpolitik gemacht, also im Sinne von, glaube ich, Innenministerium, Migrationspolitik, Integrationspolitik. Verkehrspolitik habe ich lange Zeit gemacht, mache ich aber nicht mehr. Die Maut quasi von ihrer Wahlkampfentstehung bis zu zumindest ihrer Abstimmung im Bundestag dann, da hieß es ja nicht mehr Ausländermaut, wie es die CSU damals genannt hat, um es besonders populistisch im Wahlkampf zu darzustellen. Da hieß es dann schon Infrastrukturabgabe, bis dahin habe ich es begleitet. Und habe jetzt die Landwirtschaftspolitik in der Legislaturperiode abgedeckt. Aber die Union hat mir ehrlich gesagt so viel Arbeit bereitet, dass es für die Landwirtschaft gar nicht mehr so viel gereicht hat.
Okay. Aber um nochmal zurückzukehren jetzt, also so wenn du sagst in dem Büro, vielleicht, weil das vielleicht viele Hörer gar nicht so verstehen, ist es dann der Deutschlandfunk an sich oder arbeitet ihr als eigene Produktionsfirma für den Deutschlandfunk?
Ne, wir sind, also das ist der Deutschlandfunk, das ist das Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio und wir sind die Korrespondenten. Also man kennt es vielleicht auch, wenn man jetzt kein Deutschlandfunk-Hörer oder Hörerin ist.
Ach, das gibt's gar nicht.
Dann kennt man das vielleicht aber eben aus der Tagesschau zum Beispiel, dass dann da ein Korrespondent oder Korrespondentin mit seinem Mikrofon vom Reichstag steht und dann immer berichtet und vorher gab es kurz einen Bericht über ein Thema und das machen wir im Endeffekt auch. Wir berichten über aktuelle Bundespolitik. Politik, über die tagesaktuellen Ereignisse, für die Informationssendungen, die wir im Deutschlandfunk haben oder bei Deutschlandfunk Kultur und eben auch bei Nova.
Ja.
Und das sind dann so 3 Minuten 30 Berichte. Manchmal machen wir auch längere Hintergrundstücke über ein Thema.
Mhm.
Das letzte, was ich gemacht habe, war über das Transsexuellengesetz. Also das sind nochmal Themen, die nicht so im Fokus stehen. Und wir machen auch längere Interviews. Das gehört alles so zu unserem Themenbereich und Podcasts mittlerweile auch.
Okay, da müssen wir später dann nochmal drüber reden, über die Podcasts.
Und da will ich vielleicht nur einen Nebensatz sagen zu diesen Themenbereichen, weil manche fragen mich nämlich immer, bist du denn dann Mitglied bei der CSU, wenn du für die CSU zuständig bist? Nein, bin ich nicht.
Okay.
Also das war vielleicht früher immer so, dass die Korrespondenten, Korrespondentinnen tatsächlich teilweise auch Parteimitglieder waren.
Mhm.
Und dann war das so, dann gab es den Zuständigen für die Union. Und dann gab es den Zuständigen für die SPD und in der einen Woche hat dann der kommentiert, der für die CDU zuständig ist, in der anderen Woche der für die SPD zuständig ist.
Ja.
Das hat sich aber mittlerweile gewandelt. Also ich kenne, glaube ich, kaum Journalisten oder Journalistinnen, die in irgendeiner Form Parteimitglieder sind, sondern wir sind für die kritische Beobachtung der jeweiligen Partei zuständig.
Würdest du das auch, man, das hört man ja schon raus, dass es das Gute auch ist, dass du jetzt nicht in der CSU, CDU bist und darüber berichtest, oder? Also ist ja super, hat ja das Geschmäckle von Haus- und Hofberichterstattung eigentlich, wenn du selber Mitglied in der Partei bist und darüber berichtest.
Ja, also ich würde es nicht machen, ich hätte ein Problem damit.
Mhm.
Sehen andere vielleicht anders.
Mhm.
Gibt auch sicher den einen oder anderen, der sagt, naja, vielleicht ist es dann besonders kritisch, weil man dann versucht, nochmal künstlich Abstand zu wahren.
Ja.
Mhm. Aber ich halte das eigentlich für ganz sinnvoll, dass man da eine gewisse Distanz hat und eben nicht Parteimitglied ist. Und wenn man in einer Partei Mitglied ist, dann vielleicht auch sagt, ich möchte dann nicht über die Partei berichten oder so. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja.
Vielleicht weiß ich es auch von dem einen oder anderen gar nicht, ne? Weil man es so gut versteht.
Wenn du so erzählst, wenn du dir so Frage und fachspezifisch stellst, dann merkt man, dass du für den Job brennst, oder? Kann man das so sagen, würdest du das bestätigen?
Ja. Also ich finde diesen Job wahnsinnig interessant. Ich finde ihn auch nach wie vor, also ich finde es nach wie vor ein Privileg, diesen Job zu haben, weil das...
Also Journalismus generell oder Journalistin zu sein.
Journalistin ist das eine, das ist, finde ich, interessant, ne? Also der jeder so sein Spezialthema, was er gerne macht. Du bist Lokaljournalist, du würdest dann, was dich im Lokaljournalismus besonders reizt und was toll ist und bei mir ist es so der Hauptstadtjournalismus, den ich toll finde, wo andere vielleicht sagen, das ist mir zu schnell oder zu sehr Berliner Bubble oder so. Also es ist ja wirklich vor allem der Radiojournalismus in Teilen sehr schnell. Also man hat jetzt keine 10 Minuten Zeit zu überlegen, wie eine Aussage einzuordnen ist, sondern dann ist man on air und dann muss man diese Aussage einordnen.
Ja.
Aber ich finde einfach in diesem politischen Betrieb zu arbeiten, mitzubekommen, wie Gesetze gemacht werden von Anfang bis Ende, das finde ich eben so als Privileg, diese Zugänge auch zu haben.
Mhm.
Und gleichzeitig macht es mir eben wahnsinnig, ich finde es wahnsinnig interessant, findet nicht jeder wahnsinnig interessant. Ich finde wahnsinnig interessant, wie in Parteien Machtspielchen funktionieren. Ich finde interessant, warum Gesetze so und so funktionieren, warum der Gesetzentwurf in die Richtung nochmal geändert worden ist, wer daran mitgearbeitet hat. Finde ich toll, finde ich interessant. Kann ich auch verstehen, wenn andere sagen, mich interessiert, was das Ergebnis ist, aber ich muss jetzt nicht den Prozess kennen.
Ja gut, was man schon auch merkt, gerade bei der Analyse von CDU, CSU, Machtklüngeleien oder Parteitage bei dir, du nimmst da die Zahlen und analysierst das dann und brichst das ja eigentlich aufs Wesentliche runter, beziehungsweise ordnest das ja ein. Ist das schon auch was du für dich so als Anspruch hast, dass du das der Bevölkerung, dem Bürger, dem Hörer einfach auch näher bringen möchtest, das auch irgendwie so dechiffrieren willst, was hier passiert. Ist das so ein Anspruch auch für dich?
Ich würde sagen, das ist meine Jobbeschreibung.
Okay.
Also das ist einfach, mein Job ist zu erklären, was passiert hier und warum passiert ist und das einzuordnen und zu sagen, hier an der Stelle ist das und das passiert und nicht nur einfach zu sagen, sorry, hier ist das Ergebnis, macht damit.
Ja.
Was ihr wollt oder wie ihr das seht. Also ich finde schon, dass wir haben ja als Journalisten und Journalistinnen schon auch die Aufgabe, zur Meinungsbildung beizutragen. Das nicht heißt, ich drücke anderen meine Meinung auf, sondern es heißt ja, ich gebe eine Einordnung und Bürger und Bürgerinnen können dann sagen, so wie das da beschrieben wird, ne, finde ich das für richtig, finde ich das nicht für richtig. Ist ja auch nicht immer, dass alle Journalisten dieselbe, denselben Fokus auf irgendein Thema legen.
Mhm.
Aber ich, für mich ist es schon wichtig, Leuten das zu erklären, und ich habe das Gefühl, dass es auch dafür ein Bedürfnis gibt. Also ich mache ja außerhalb von Deutschlandfunk noch so was mit Instagram-Sachen, wo ich in Videos versuche, auch Dinge zu erklären, einzuordnen, und merke, es gibt echt viel Rückmeldung. So, Mensch, toll und ich interessant, und jetzt hat mir das mal jemand erklärt oder mal eingeordnet. Und dass es da schon Leute gibt, die sich dafür interessieren und vielleicht in den klassischen Medien so nicht mehr ihr
die Heimat
haben. Ja, genau, die Heimat finden oder das finden, was sie suchen, und dann aber vielleicht woanders. Und dann ist es ganz gut, wenn wir da auch präsent sind und
was. Ja, auf das wollte ich zu sprechen kommen, weil einer, also digitale Medien und Instagram, für mich ist das immer, hat so zwei Seiten, gute und eine schlechte Seite, und wie du sagst, ja, dann gibt es Zuspruch. Gibt es also ich glaube, Instagram ist ein bisschen noch frei vom Hate Speech und sowas, oder? Beziehungsweise hätte ich jetzt dich gefragt, kriegst du auch manchmal nicht so schöne Nachrichten, oder hältst du das in Grenzen?
Ich muss ehrlicherweise, bei mir hält sich das in Grenzen. Also ich gebe ab und an mal etwas unverschämte Hörermails.
Okay.
Also die dann manchmal ohne Anrede einfach nur losschimpfen, was jetzt wieder alles blöd war.
Ja, im Sinne von, dass das nicht oder Beispiel.
Ja, Gott. Ist sowas wie, gerne sowas wie der klassisch grünversiffte Meinungsjournalismus, okay. Lalala, GZ, Zwangsgebühren, so, also.
Der Klassiker. Das ist
Bullshit-Bingo, aber so, ja. So, manchmal ist es dann aber auch, man schreibt dann zurück so, vielen Dank für Ihre Nachricht, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, und es wäre auch schön, wenn Sie sich in Ihrer Meinung, also in Ihrem, sagen Sie mir, was ist Ihre Kritik? Ich bin ja Kritik offen, finde es ja sogar gut, wenn mir Leute schreiben, das ist nicht gut oder das ist gut. Sag aber dann auch vielleicht etwas im Ton auch mäßigen, und dann schreiben viele, ja, war gar nicht so gemeint. Okay. Ah. Mhm. Bei Instagram ist es tatsächlich, ich glaube, es ist noch grundsätzlich freundlicher, aber es gibt schon, was ich noch nicht erlebt habe, aber ich kenne Freundinnen, Influencerinnen, die schon Hass bekommen. Massive Angriffe kriegen. Und es ist bei Twitter natürlich heftiger. Also Twitter ist ja ein sehr starkes Blasenmedium. Ja. Bei Twitter sind, oh Gott, ich hoffe, ich nenne keine falsche Zahl, aber es ist auf jeden Fall unter 5% wirklich aktive Menschen, die das nutzen. Viele Leute schauen sich das ja oft nur an, und da ist ja auch sehr stark, gibt es ja da wirklich Bots, die bestimmte Diskussionen befeuern. Es gibt Leute, die andere Leute wirklich zum Abschuss freigeben, also die dann die Reichweiten, die sehr stark sind in ihrer Reichweite, und die dann sagen, hier, schaut euch mal, was XYZ geschrieben hat, gerne Frauen, gerne Journalistinnen, so, und jetzt Feuer frei, und dann kriegen die da ihren Shitstorm ab. Und das, also da ist dann oft wirklich wird die Grenze sehr oft unterschritten, muss man nicht überschritten, sondern unterschritten und das, was eigentlich, was man sagt, da geht es nicht um Meinung, da geht es wirklich um Beleidigungen, um richtigen Hass, um Todesmord, Vergewaltigungswünsche, wo Leute sich nicht mehr zurückhalten können, und findet natürlich im Netz statt, wo die Leute das anonym machen können, wo sie wo mittlerweile aber auch, muss man sagen, wenn Leute verfolgbar sind, also der Name da steht, manche machen das ja unter ihrem Klarnamen, weil sie denken, es passiert ja nichts, ne? Dass es dann schon verfolgt wird, dass die auch Geld zahlen müssen, in Teilen passiert, dass die Staatsanwaltschaft da tätig wird, aber
viel zu wenig, meines Erachtens, oder? Oder
genau.
Du siehst aber, eigentlich müsste man hier, dann heißt ja sofort wieder, wenn man hier Gesetze auf den Weg bringen würde, um der Polizei mehr Spielraum im Netz zu geben, dann glaube ich, werden die Rufe halt wieder laut, dass das halt wieder mehr zum Polizeistaat und bla bla.
Ja, der Grat.
Die Gratwanderung. Aber ist es nicht vielleicht, ich meine, das kannst du vielleicht besser sogar beantworten, ist es nicht so, dass die wenigstens mit denselben Waffen, mag ich gar nicht sagen, aber mit denselben Werkzeugen spielen sollten dürfen oder die nutzen dürfen, wie es quasi die anderen tun. Weißt du, was ich meine? Also, das fehlt mir schon, weil wenn man das, was du da nennst und ich auch oft mitbekomme, das geht für mich halt gar nicht. Und meine Sorge ist manchmal, schwappt, könnte das nicht irgendwann dann, oder hat es das nicht sogar vielleicht schon getan, Walter Lübcke zum Beispiel, schwappt dieser Hass nicht irgendwann vom digitalen Raum in die Realität über? Das ist doch eigentlich eine Frage, die wir uns dann alle ein bisschen stellen müssen auch.
Ja, also ich glaube, das Problem mit Gesetzen ist, was wir im NetzDG, also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, schon gemerkt haben, dass diese Gratwanderung zwischen Meinungsfreiheit im Netz und eben staatlichen Eingriffen, der ist nicht ganz einfach zu beschreiten. Also wo darf der Staat eingreifen, wie sehr darf er eingreifen, wo sind Dinge eben von der Meinungsfreiheit gedeckt, wo sind sie nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, wie kann, das stellt sich natürlich dann an die Frage der Ressourcen, wie kann sowas überhaupt alles abgedeckt werden, welche Pflichten haben die Betreiber dieser Netzwerke, alles Dinge, die nicht so einfach zu beantworten sind, die man aber auch jahrelang gar nicht beantwortet hat. Also man hätte vielleicht früher ansetzen sollen. Also ich glaube, auf dem ersten Panel über Hate Speech im Internet war ich vor wahrscheinlich 10 Jahren. Da waren das aber ein Kreis bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da waren das aber vor allem junge Frauen, die halt erzählt haben, was sie da im Netz erleben. Da war das aber noch kein so großes Thema, wie es jetzt ist, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da hat man lange eben was versäumt und eben das ist auch auf, eben wie du sagst, schon eben auch auf dann die analoge Welt überschwappen kann. Also das war der Lübcke genannt, wo sich der Hass im Netz eben so stark verstärkt hat, dass am Ende jemand zur Waffe gegriffen hat.
Ja. Aber man spricht halt dann oft von Einzeltätern, was ich immer so sage, das ist schwierig, weil man ist dieses Lonely Wolf-Prinzip, aber wenn du quasi so viel Hass schürst im Netz und einer denkt sich da, und dann heißt es ja ständig, ah, irgendwann müsst aufstehen und irgendwann müsst mal was tun. Und einer, der vielleicht sowieso schon mitten im Leben steht, depressiv ist oder was auch immer, der schnappt sich halt die Waffe dann.
Ja, also es gibt ja ganze Bücher darüber. Ich bin jetzt auch nicht die Expertin für dieses Thema. Ich glaube, da gibt es bessere, die da wirklich sich lang mit beschäftigen, auch mit der Entwicklung von Shitstorms und mit der Entwicklung von Hass im Netz. Und, aber das sieht man immer wieder, also egal in welcher Extremismusform, dass das Netz dann schon eine starke Rolle spielt. Also auch bei diesen Attentätern, bei diesen rechtsextremen Tätern, in, zum Beispiel in Halle oder in Hanau. Also dass man da merkt, dass das Netz durchaus eben eine Rolle spielt, dass sich das da dann, dass es dann wirklich Menschenleben kostet. Aber man sieht es ja auch an zum Beispiel diesen ganzen Demos, Querdenker-Demos und so, wo Journalisten, Journalistinnen angegriffen werden und mittlerweile eben auch massiv gewalttätig. Und das hat sicher auch mit damit zu tun, dass es eben einen Raum gibt, wo Leute sich gegenseitig aufstacheln und so und sich so eine Aggressivität reinredet. Und dass man schon überlegen muss, wie kann man das irgendwie, wie kann man dem Einhalt gebieten? Also man kann, glaube ich, nicht immer alles verbieten, aber man muss schauen, wo kann Staat eben was tun und wo kann man einschreiten. Wir würden uns das ja auf der Straße auch nicht gefallen lassen. Wenn ich auf der Straße lang gehe und jemand sagt zu mir, die gehört erschossen, dann würden andere auch was sagen.
Ja, genau. Das ist genau der Punkt, den ich ja vorher gemeint habe. Also der digitale Raum soll ja halt kein rechtsfreier Raum sein, glaube ich. Jetzt haben wir schon sehr inhaltlich, das war Wahnsinn, aber das ist typisch wahrscheinlich. Töging am Inn, wenn wir da mal vielleicht zurückgehen. Jetzt haben wir, bei mir hat es übrigens geregnet in Halsbach, jetzt komme ich da her und jetzt ist das schönste Wetter.
Es hat vorhin auch geregnet.
Ah, okay. Du bist hier in der Gegend aufgewachsen.
Ja.
Also absolut ländlich geprägt, jetzt bist du in Berlin und hast erzählt, dass du da eigentlich gerne in der Berlin-Bubble drin bist, gerne in der Politik-Bubble, in der Hauptstadt-Bubble drin bist. Und dann schaut mal hier raus und ist nichts los. Wie kam das? Der Weg dazwischen ist natürlich eine lange Geschichte, aber...
ist die so lang?
Ich weiß nicht, aber ich fange mal vielleicht mal damit an, wie du aufgewachsen bist. Also es scheint hier sehr behütet zu sein, wie man so gerne sagt.
Ja, also... sicher nicht in einem schlechten Elternhaus. Also ich habe sicher das Glück gehabt, immer in einem guten Elternhaus aufgewachsen zu sein. Jetzt nicht in dem wir sitzen, sondern zwei Straßen weiter bin ich aufgewachsen. Halt sehr kleinstädtisch, ne? Da in Tübingen. Ich bin in Tübingen auf die Schule gegangen und bin dann in Mühldorf aufs Gymnasium gegangen. Und meine Freunde hier und meine Jugend bestand, wie wahrscheinlich von vielen, die hier aufgewachsen sind, halt auch vor allem aus Zeltdiskos und, und irgendwelchen, ja, Volksfestpartys und Silo, also Tübingen muss man sagen, Silo, ja, ist ja hier der Club.
Ist ein Club, also eine Disco, oder?
Ja, genau, also das Silo ist ja, früher war ja Tübingen mal Industrie, Aluminiumindustrie, und da gab es unten dann, ich sag unten, man hört es ja jetzt, muss man vielleicht erklären für die hören, Tübingen besteht hier aus einem alten Ortskern und da, wo wir jetzt sind, ist die Siedlung. Mhm. Und die Siedlung ist auch gebaut worden für Arbeiter eben damals. Und dann gibt es, wenn man ortswärts fährt, Richtung Innen fährt, irgendwann geht es einen Steinberg nach unten in Tübingen. Und da unten ist dann neben Schwimmbad, Reitstall und was weiß ich alles, eben die frühere Aluminiumwerke und so. Und da ist mittlerweile ganz viel anderes entstanden. Und da gibt es auch das Silo, das ist eben auch früher, war auch früher Industrie, das ist so ein hoher Turm und da ist noch so eine alte Malerwerkstatt dran und so. Und da ist, glaube ich, jetzt ein, was ist denn alles drin? Also das Silo ist erst gegründet worden vom Hansi Utz. Ich weiß nicht, ob sich Leute aus der Region erinnern sich vielleicht noch. Der Hansi Utz ist dann vor ein paar Jahren bei einem Autounfall ganz tragisch ums Leben gekommen, aber der hat damals dieses Silo gegründet, auf die Beine gestellt und das war dann ein Club, der wirklich bis München bekannt war für vor allem die Goa, also die Techno-Partys.
Ah, okay.
Aber auch ganz viel so Rockabilly-Partys, also da waren Bands, ist nicht die klassische Großraumdisco, wie der Dom, wo ich auch war in Mühldorf, sondern ist so ein alternatives Projekt, würde ich sagen.
Und warst du eher eine Alternative? Oder was hast du für Musik gehört oder wo hast du da gesehen selber?
Ich glaube, es lässt sich gar nicht so festlegen.
Mhm.
Also ich meine, da ich auf Zeltdiskus war, habe ich auch natürlich auch...
Ja, da geht es ja weniger um die Musik.
Klassische Chartmusik gehört und so und bin da nicht festgelegt, aber ich war da immer... So diese Kultur da unten im Silo fand ich schon auch immer schön. Ne? Das ist nicht so schicki, man geht da rein, man trinkt ein Bier, man so. Es ist immer so ein bisschen abgeranzt. So. Irgendwie ein Auto von der Decke und so.
Ja,
also so bin ich aufgewachsen hier. So waren wir immer aufs Auto angewiesen.
Ja.
Gibt da wenig öffentliche Verkehrsmittel, außer beim Volksfest, da gibt es immer vielleicht einen Nachtbus oder so, aber ansonsten wird viel Auto, viel rumfahren am Wochenende und
Sport oder Hobbys oder so?
Ich habe lange geturnt,
okay.
Gerätturnen, aber nicht mit großem Erfolg. und Cello gespielt in der Schule und Theater gespielt, solche Sachen habe ich gern gemacht.
Und Cello nicht mehr aktiv?
Nee, ich habe das dann nach dem Abi, glaube ich, mal aufgegeben, weil ich hätte kein eigenes Instrument, um mir eins zu kaufen, war dann zu teuer. Und dann.
Na schade, Cello ist so ein tolles Instrument,
ja, eigentlich. Ja, finde ich auch. Aber jetzt habe ich so im Moment die Zeit nicht mehr und denke mir, ja, eigentlich, vielleicht wäre es immer wieder ganz schön. Jetzt kann ich mich wieder kommen. Ja. Genau, aber es ist sehr, also wenn man das so beschreibt, ist es schon sehr so, ja, wie du sagst, behütet oder sehr, ja, in Teilen vielleicht auch privilegiert aufgewachsen, ja.
Ist das was jetzt im Rückblick, gerade das, wenn man privilegiert aufwachsen, im Rückblick jetzt bewerten würdest, jetzt gerade auch im Hinblick auf den, dass du in Berlin bist und
ja,
viel kennengelernt hast?
Man merkt schon stärker, aber das merkt man dann schon im Studium, finde ich, dass Leute anders eben aufgewachsen sind oder für ihr Studium, also das jetzt schon immer Freundinnen, die mehr arbeiten mussten, deren Eltern sich vielleicht mal die Dinge nicht so leisten konnten Und dass das im Studium natürlich verstärkt, wenn man mit mehr Leuten, das ist eben, dass man auch merkt, dass es aber auch nur wenige sind, also wenige Kinder aus Arbeiterfamilien zum Beispiel. Oder dass jetzt auch in Berlin, dass ich schon merke, man hinterfragt sich auch, ne, wie ist mein Freundeskreis, wie divers, welche Leute kenne ich eigentlich, welchen Einblick habe ich vielleicht in andere oder in das Aufwachsen von anderen, die Möglichkeiten von anderen. Und da merke ich schon, was ich teilweise eben hatte, was andere vielleicht nicht hatten, wo man sich selber auch hinterfragen muss, wo, es hat ja dann nicht nur ja auch gesellschaftliche, ist ja gesellschaftliche Struktur oft, ne? Warum studieren Arbeiterkinder weniger, warum gibt es weniger Menschen mit Migrationsgeschichte, die am Ende studieren, also warum sind da nur so Hürden da, gibt ja auch für Frauen, ne? Also, diese Fragen, die man dann schon merkt, wenn man je älter man wird und je mehr Menschen man kennenlernt, mit denen man spricht.
Ja. Und wie würdest du selbst beurteilen, beziehungsweise kannst du konkret, also im Studium, wie du es jetzt schon angesprochen hast, vielleicht haben dann Menschen dabei, die Dinge nicht so gut leisten können oder halt einfach viel mehr arbeiten müssen. War das tatsächlich dann auch so, dass es, wie du gesagt hast, ja, dass die arbeitende Schicht, sagen wir jetzt mal, oder die mit migrantischen Hintergrund, dass die nicht so vertreten waren dann in deinem Studium?
Also ich habe in Ringsburg studiert.
Ah ja.
Ich muss überlegen, also es waren also wenig, ne? Tatsächlich wenig. Immer nur ein oder zwei vielleicht.
Ja, aber ich frage mich deshalb, weil es ja immer so in der Politik so vor sich hergetragen wird, dass man sagt, jeder hat hier das gleiche, die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Rechte und die Realität sieht halt anders aus.
Ja, de facto ist es anders. Also du musst dir trotzdem, du musst es dir zum Beispiel leisten können, ein unbezahltes Praktikum zu machen. Ja, was zum Beispiel im Journalismus sehr viel gibt, das musst du dir leisten können. Es gibt Studenten und Studentinnen, die müssen in den Semesterferien arbeiten.
Ja.
Die sagen nicht, ne, dann mache ich immer 4 Wochen
für
Umme ein Praktikum. Oder dass die Eltern sagen, ich kann mir, du kriegst so BAföG, aber ich kann dir das Auslandssemester nicht bezahlen. Oder den oder die oderjenige Zusatzausbildung und solche Dinge, die einfach Menschen dann im Weg stehen. Oder eben, dass man sagt, grundsätzlich dieses Studium ist eine Frage des Geldes. Ich fange doch lieber gleich an zu arbeiten.
Ja,
nach meinem Abitur oder nach meiner mittleren Reife oder wie auch immer. Und natürlich hat jeder erstmal die gleichen Möglichkeiten und jeder kann sich natürlich BAföG und Stipendien und so, aber trotzdem muss man das auch erstmal machen und die Eltern müssen vielleicht die Zugänge haben und man muss auch sagen, ich will das jetzt und muss halt nebenbei noch arbeiten und so, sind alles so Fragen, die will ich das machen oder will ich das nicht machen, die, glaube ich, vielen Menschen dann im Weg stehen, wenn es ums Studium geht oder eben dann Familien, wo das Studium vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ne? Man sagt, die Arbeit ist wichtiger und dann kommen die Kinder nicht so weit. Also es ist, ja, gibt Voraussetzungen, die eben dazu führen, dass da irgendwie eine Decke da ist, eine gläserne Decke, durch die manche eben dann nicht durchkommen. Und das hat einfach grundsätzlich strukturelle Gründe und nicht nur persönliche Gründe, weil jemand keinen Bock hat oder so.
Klar, man könnte ja sagen, es gibt ja genügend Leute, für die der studieren überhaupt nichts. Also die sagen
ja, genau.
Ja,
die können, das ist jetzt, genau, das klang jetzt so, ne, als wäre das jetzt das höchste aller Ziele.
Aber, nein, hat nicht so geklungen, aber ich denke, das ist schon wichtig dazu zu sagen, für andere ist es ja undenkbar, ein Studium zu machen. Die sind froh mit ihrer Schreinerausbildung zum Beispiel und das ist ja völlig in Ordnung dann.
Genau, aber für diejenigen, die es wollen,
genau,
ist halt die Frage, können sie oder kommen die überhaupt bis zum Abitur, ne? Oder
also
ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die sagen, sie haben halt aufgrund ihrer Herkunft, also weil sie vielleicht aus einer nicht so privilegierten Familie kommen oder weil sie Migrationshintergrund haben, in der Schule sich schon anhören dürfen, aus dir wird ja nichts. Du kannst dich bemühen, wie du willst, du kommst ja nicht aufs Gymnasium. Ja? Bleib mal lieber auf dem weniger hohen Weg oder so. Also, dass Leuten schon sehr früh Steine in den Weg gelegt werden aufgrund ihrer Herkunft und das finde ich immer sehr bedenkenswert.
Ich auch. Wolltest du vor Anfang an studieren?
Ja, ich glaube schon. Also, was heißt, wenn man in der Grundschule ist?
Nee, aber ich meine, jetzt wo es zum Abitur hingeht, Gott, beim Abitur steht es ja nur viel mehr im Raum als jetzt beispielsweise mit dem Realschulabschluss. Aber nichtsdestotrotz hättest du ja eigentlich sagen können, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich studieren soll oder vielleicht doch Ausbildung im Blick gehabt.
Ja, ne, Ausbildung. Also tatsächlich wollte ich schon studieren, aber ich wusste tatsächlich auch am Anfang nicht so recht was. Ich habe tatsächlich auch ein Jahr Innenarchitektur studiert und es dann wieder abgebrochen,
Warum?
weil das nichts für mich war. Also ich dachte ehrlich gesagt, das ist ganz toll, aber war dann der Fehler Hobby zum Beruf gemacht. Also ich wahnsinnig gern gezeichnet
Ach so, okay.
und auch gut gezeichnet und habe die Aufnahmeprüfung mit Bravour bestanden in Rosenheim fürs Innenarchitekturstudium und dann habe ich das angefangen und dachte, nee. Also es ist viel, ich habe dann auch irgendwann angefangen, die Kurse zu schwänzen. Es war für Gruppenarbeiten natürlich, glaube ich, also manchmal richtig, bin aus einer Gruppe auch rausgeflogen, muss ich jetzt mal gestehen, weil ich wirklich nichts gemacht habe, weil es war nicht mein Ding. Es war einfach nicht mein Ding. Und mein Vater hat mir dann nach dem einen Jahr mal so auf dem Schreibtisch so einen Zettel, so einen Zeitungsausschnitt gelegt. Stand dann drauf, neuer Studiengang in Passau. Staatswesen, Staatswissenschaften, ich weiß nicht mehr, was das war. Und das andere war Medienwissenschaft in Regensburg. Und dann habe ich mich für Regensburg entschieden.
Okay, also relativ spontan, beziehungsweise eigentlich durch deinen Papa
Genau, quasi.
dann. Warum hat er da das hingelegt? Also hat er schon gewusst, dass
Ja, die
du.
haben schon gemerkt, dass ich da, glaube ich, dass mir das keinen Spaß macht, dass ich da echt unglücklich bin. Und war dann auch eine richtige Entscheidung, das zu machen.
Also Medienwissenschaften hast du dann studiert.
Gegen Medien- und Politikwissenschaft. Ja, ist Medienwissenschaft ist ja sehr theoretisch, also zumindest in Regensburg. Beschäftigt sich sehr viel mit dem Begriff Medien und mit der Mediengeschichte und so.
Was war deine, was ein Master oder
Bachelor.
Bachelor, was hast du?
Wenn ich das jetzt sage, dann ist es. Der kartesische Dualismus und die Medien des Barock ist das Thema der.
Das ist meine Hausnummer. Also, ist das René Descartes? Ist das so in die Richtung,
Also
dass
es ging genau
Körper
Körper und
und.
Geist, genau, weil der unterscheidet ja. Und es ging quasi um
Aber was
die.
hat das mit Medien zu tun?
Ja, also es ist schwer, ich glaube, das jetzt nochmal nach so vielen Jahren zusammenzukriegen, aber es hat quasi die Medien als quasi Erweiterung des Geistes sozusagen. Ich glaube, so war die These.
Okay.
So, die Medien des Barock vor allem, wo sowas wie,
Was gab's für Medien im
ja, wo
Barock
dann
denn?
sowas wie, jetzt hört mir das Wort nicht an, wenn man in die Sterne guckt, so, Wortfindungsprobleme im Radio, immer gut. Nicht Fernrohr, sondern etwas,
Teleskop?
genau, Teleskop,
Okay.
so heißt es. Solche Sachen erfunden worden sind, ne? Also und das sozusagen als in der Zeit sich der Mensch sozusagen erweiterte durch Medien in dem Sinne. Also
Okay.
Medium wirklich nicht als das, was wir jetzt kennen, Radio, Fernsehen,
Ja.
Internet, sondern als Medium sozusagen als Mittler wirklich.
Ah ja, verstehe. Hat dir das was gebracht für die spätere Arbeit dann? Oder, weil es hört sich sehr theoretisch an oder beziehungsweise sehr tiefgehend, sagen wir mal, und sehr spezifisch.
Also vielleicht machen wir schon in Sachen Medien, Rezeption, also wie Menschen Medien aufnehmen und wie sich das entwickelt hat über die Zeit. Ansonsten ist es wie bei vielen, ne, dass man oft nebenbei noch die Praktika und sowas macht, was einem dann doch.
Es würde ich gerade sagen, vielleicht ist es ja manchmal einfach der Zugang dann zu
Genau.
dem, wo man dann am Ende hin möchte. Ich habe gelesen, du hast ja, ich glaube, das erste war Bayerischer Rundfunk tatsächlich in Regensburg dann. War das Radio oder Fernsehen oder
Das
was
war
war das?
Radio. Das war mein
Okay.
erstes Mal dann beim. Da bin ich bei irgendeiner Messe zu dem Stand vom BR und habe gesagt, also da habe ich eigentlich gearbeitet auf der Messe, in den Semesterferien, hab, ja, ich würde gerne ein Praktikum bei euch machen. Dann haben die gesagt, wir sind da gar nicht zuständig, wir sind hier nur für das Marketing. Und dann haben sie mir aber den Studioleiter damals geholt. Den Gerhard Schichel, und der dann so, ja, kommst du halt einfach mal vorbei eine Woche, und dann habe ich da eine Woche Praktikum gemacht, und das war wirklich noch so Radio mit so Kassetten, also nicht so wie wir jetzt da sind mit dem Rechner und so, sondern dann ging man noch mit Kassette los und so. Ja.
Also hast du Straßenumfragen?
Ja, das dann auch bei GOM FM, das war mein nächstes Praktikum, Jugendsender dann in Regensburg. Das war immer etwas. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das heute nicht mehr machen muss.
So, das ist häufig. Ja, unangenehm, oder?
Ja, es ist halt vor allem anstrengend, man muss sich sehr, also man lernt, ne? Man überwindet sich ja sehr stark, man muss wirklich sehr viele Leute ansprechen, man muss die Frage richtig stellen, damit dann nicht nur sowas rauskommt wie ja, nein, schön.
Und man darf ja nicht fragen, haben Sie Interesse teilzunehmen oder sowas, weil sonst sagen die meisten sowieso nein.
Ja, es ist wirklich, ja, es kostet Überwindung.
Ja, ich konnte mitfühlen, ob das auch machen müssen. Für mich war aber dann schon irgendwie das zu lernen, dass das auch nicht persönlich, also ich habe das am Anfang persönlich genommen, weißt du, ich habe mir gedacht, die lehnen mich als Person ab, dabei wollten sie einfach nur die Frage und das Ding ablehnen, weil sie jetzt einfach keinen Bock auf das gehabt haben. Das war ja total nachvollziehbar, ich bin ja dasselbe. Wenn irgendwie Peter Stand da ist und ich bin im Stress, dann tut es mir leid für die, obwohl das wahrscheinlich alles gut ist und so, was mir die da erzählen werden, aber ich muss dann auch ablehnen. Also so für die Persönlichkeitsbildung ist es wahrscheinlich nicht so schlecht, aber wie du sagst, sehr unangenehm.
Ja. Ja, vor allem macht man da wirklich für so Jugendradio, also da muss man dann auch sehr spezielles Publikum finden. Kennt ihr die neue Platte oder die neue CD von NSYNC schon?
Ja.
Was haltet ihr von Justin Timberlake? Das ist natürlich dann nicht jeder ansprechbar.
Also man hört raus, sie hat das dann damals auch nicht so riesigen Spaß gemacht. Also zumindest die Straßen.
Die Straßen, ja, also ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Wie gesagt, man lernt, wie du selber sagst, bildet einen schon irgendwie, und man lernt natürlich, was man da auch lernt, ist, wenn man die dann selber schneiden muss, man lernt auswählen, man lernt den Schnitt fürs Radio. Das sind ja ganz basale handwerkliche Dinge, ja, die man da mitbringen muss und lernen muss. Und das finde ich, dann hilft es einem schon wieder, ja.
Und dann aus relativ, weiß nicht, welchen Zeitabständen es war, aber das Praktikum dann auch beim Deutschlandradio schon
gemacht. Da habe ich tatsächlich kein Praktikum gemacht, sondern ich habe dann...
Volontiert sogar.
Genau, ich habe dann in Regensburg, also in Regensburg fertig, habe meinen Master in Hamburg gemacht, Journalismus. Und da war ich schon relativ radiofest gelegt. Und da gab es da hat jeder von uns einen Mentor oder Mentorin bekommen. Und ich habe dann eine Mentorin bekommen, die damals Landeskorrespondentin in Hamburg war, Verena Herb. Und die dann gesagt hat, bewirb dich doch einfach beim Deutschlandradio. Für mich war relativ klar, ich möchte beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwo volontieren. Mhm. Also volontieren ist ja die Ausbildung für uns Journalisten und Journalistinnen. Und dann habe ich mich beim Deutschlandradio beworben und bin da eben genommen worden als Volontärin. Macht man nochmal 2 Jahre oder anderthalb. Ich glaube anderthalb. Macht man dann nochmal wirklich jede Redaktion durch, wenn man einmal feststellt, was sind so die Schwerpunkte, die einem liegen oder die einem nicht liegen.
Ja.
Also es gibt ja dann Leute, die sagen, sie finden die Wirtschaftsredaktion ganz toll, und ich fand damals das Hauptstadtstudio schon toll, und ich fand auch Sport aber auch ganz interessant zum Beispiel. Wir haben ja auch eine tolle Sportredaktion, die eben mehr macht als jetzt nur Ergebnisse, sondern viel auch Recherchen macht und sowas. Also das ist dann nochmal ganz ganz gut gewesen.
Das hört sich alles sehr nach einem klaren Plan und nach einer klaren Linie. Ist es so?
Also ich würde sagen, es ist relativ überraschenderweise dann doch relativ smooth da durchgelaufen. War aber viel Zufall. Also es war jetzt nicht Plan. Also dass ich damals beim BR gelandet bin, hätte jetzt auch anders sein können. Vielleicht wäre ich dann an einer anderen Ecke anders abgebogen und wäre vielleicht doch in der PR, in der PR-Abteilung gelandet oder so. und dass ich dann beim Deutschlandradio war oder gelandet bin, ist ja auch wieder nur sozusagen dem zuzuschreiben, dass ich halt, glaube ich, mit der Verena eine gute Mentorin hatte und dass ich nochmal gemerkt habe, wie gut ich Radio kann. Ich hätte aber, weiß ich nicht, hätte ich mich für den BR entschieden, vielleicht wäre ich auch beim BR genommen worden. Ne? Und dass ich dann im Hauptstadtstudio gelandet bin, war auch am Ende nur Zufall, weil da wurde ich dann gefragt, willst du da hin? Und da hatte ich dann eine Woche Zeit, mich zu entscheiden, und hatte aber schon überlegt, ob ich in die Sportredaktion gehe, dann, also wirklich als Korrespondentin dann. Und war auch eher Zufall, dass da halt für mich dann Platz war. Hätte auch sein können, dass der da nicht ist und dann wäre ich jetzt in Köln in der Sportredaktion, oder?
Wäre aber auch nicht so schlimm wahrscheinlich,
oder? Nein, find ich. Überhaupt nicht.
Aber ich finde es immer interessant, wenn man dann so zurückschaut mal auf die, was weiß ich, auf den Werdegang eigentlich, gell? Und dann für einen Außenstehenden, das liest sich ja schon nach einer klaren Linie irgendwie so. Und dann wird das wieder erzählt, wie es halt tatsächlich wird. Das finde ich immer ganz spannend. Also einfach oft durch Zufälle so Dinge sind. Oder wenn man nochmal zurückschaut auf das Studium, ja, wenn du die dann doch für die Passau-Richtung entschieden hättest damals, gell?
Wer weiß, zum Beispiel, vielleicht wäre ja im Politikbetrieb gelandet, irgendwo, in irgendeiner Pressestelle oder in irgendeinem Ministerium oder
Kreisvorsitzende von der CSU.
Ja, das glaube ich nicht.
Landkreis Altötting.
Das wäre nicht meine, also die CSU hat versucht, einmal mich zu werben, da habe ich dann,
ach so,
da war ich 17, ich habe einen Anruf bekommen.
Ein Anruf?
Ja, also das wäre jetzt dann doch, und ob ich nicht, und auch einmal ein, also lange her, Einladung von der JU zu Party Prosecco Politik in der Eisdiele Riviera in Tübingen. Postkarte war das damals, aber das habe ich dann gelassen.
Dankend abgelehnt.
Ja, aber das, glaube ich, ging an alle Haushalte irgendwie mit jungen Leuten oder so, aber da bin ich nie drauf eingegangen. Also weiß auch nicht, ob die Politik das Richtige gewesen wäre für mich. Ich schaue es mir lieber von außen an und dann gerne meine eigene Meinung dazu.
Ja, merkt man auch, dass du dir aber sehr intensiv, wie intensiv würdest du sagen, ist diese Arbeit da für dich? Also ich meine, vielleicht da kannst du in dem Zusammenhang mal sagen, wie bei dir der Tagesablauf so ausschaut.
Also wie intensiv würde ich vielleicht mein Umfeld fragen? Die wissen, wie mich das sehr also oft beschäftigt.
Ja, weil das ist vielleicht, das kann man ja dem Hörer sagen, und das war auch mal ein bisschen mein Ansinnen, dass man natürlich eine tolle Journalistin gleich bekommen, ist super, aber ich würde grundsätzlich mal den Beruf Journalismus auch aufgreifen, weil das ist immer so ein Phantomberuf, habe ich den Eindruck. Aber was ich glaube, und vielleicht kannst du das bestätigen, egal ob du Lokalredakteur bist oder im Hauptstadtstudio, dieses 8 to 5 gibt es für uns. Nee, wir sind immer so auf 180 und müssen eigentlich schauen, dass wir dann wieder zur Ruhe kommen eigentlich. Das sind unsere Aufkommen dann am Ende des Tages, oder? Würdest du das bestätigen?
Ja, also ich glaube vor allem im aktuellen Journalismus gibt es ja dann doch wieder Unterscheidungen zwischen sehr langen, also Leute, die einfach sehr viele lange Geschichten machen, Leute, die sehr aktuell arbeiten, aber jemand, der aktuell arbeitet, der hat immer seine, also der denkt das quasi tagtäglich mit.
Ja, und die Antenne ist immer ausgefahren. Und,
genau, und das ist natürlich durch das Smartphone, wo man dann die ständigen Einmeldungen bekommt, noch stärker einfach nochmal da. Also, dass man wirklich immer schaut, das ist jetzt passiert oder das ist passiert und muss ich da jetzt reagieren, muss ich nicht reagieren, muss ich dann nochmal nachtelefonieren. Also, das begleitet einen wirklich tagtäglich. Also, ich weiß nicht, wie das dann bei dir ist, bei mir passiert es dann im Urlaub, da ist jemand anruft und sagt, kannst du mal, hier ist das und das passiert, kannst du mal da in der Unionsfraktion nachfragen, ob das so ist. Und dann sitze ich da, ich glaube, letztes Jahr auf Schloss Linderhof im Urlaub und die Fontäne sprießt über mir und ich sitze da und schreibe SMS in die Unionsfraktion zu einem Thema. Die Familie war wieder nie so begeistert. Also das ist das, was ich auch vorher meinte, ne? man interessiert sich für sehr viel und man nimmt das aber auch täglich in sein Leben mit. Und so mein, also ich würde sagen, das ist der Tagesablauf. Das ist natürlich bei jedem anders.
Ja, klar.
Aber bei uns ist ja quasi so, dass wir morgens die Themen des Tages sozusagen in der Redaktion verteilen. Und dann gibt es die erste Sendung, die wir meistens bestehen, ist die Mittagssendung. Die ist dann schon um 12 und hat man dann so in der Regel 2 Stunden Zeit, um zu recherchieren und einen Beitrag zu machen und zu produzieren und so, was wirklich kurz ist. Und was dann eben auch voraussetzt, dass man oft schon viel weiß. Bei manchen Themen weiß ich auch nicht alles. Also man macht nicht nur immer in seinem Themenbereich Sachen, manchmal muss ich auch so ein, heißt dann auch, wir brauchen noch jemanden für den Bericht des Bundesrechnungshofs. Und dann ist halt niemand da und dann mache ich sowas auch mal. Ja, dann ist es nicht mein Thema, aber dann macht man das halt sehr, es gibt ja so bestimmte klassischen Aufbau eines Beitrags oder eben eines Artikels. Und das funktioniert dann auch. Dann ist es halt nicht die große Analyse, sondern dann ist es ganz klassisch. Und wir haben ja auch sehr viel so klassische Beiträge. Wirklich Bundestagsdebattenbeiträge sind ja sehr viel er sagt, sie sagt, Dings von der CDU sagt das, der von der SPD sagt das und die FDP findet außerdem und die AfD sagt das. So.
Mhm.
Also das ist ein sehr klassischer Beitrag. Das haben wir. Wir haben Kommentare, die wir machen müssen.
Müssen.
Ja, also es gibt 3 Kommentarplätze im Deutschlandfunk, das heißt, die müssen irgendwie belegt werden. Manchmal macht man gerne, manchmal heißt es auch, kannst du nicht machen, wir brauchen den Kommentarplatz und hier und dann findet man schon irgendwie eine Meinung.
Ich würde aber kurz nachfragen, ist es dann so, dass du dich so selber melden kannst, wenn du sagst, du willst doch gerne deinen Senf dazu abgeben oder wird da gesagt, Katharina, kannst du, oder gibt es beides?
Beides, ja, also okay. Es gibt beides. Manchmal wird das Thema auch nicht gewünscht, aber wenn jemand von sich aus sagt, ich würde gerne, dann wird das auch dankend angenommen.
Okay.
Und dann, genau, und das nachmittags dasselbe Spiel nochmal. Also wird dann nochmal geschaut, muss ein Beitrag nochmal aktualisiert werden, muss also ihr dann im Kommentar geschrieben werden, braucht es vielleicht nochmal ein Live-Gespräch, ein einordnendes Gespräch in irgendeiner Sendung. So ist der Tagesablauf. Und dazu kommen ja noch die Termine, die man daneben noch hat, also Stichwort Netzwerk, also dass ich dann einmal auf Parteitagen bin zum Beispiel. Oder jetzt dann demnächst wieder die Klausur von der CSU in Seon an. Oder man jetzt im Sommer sind immer die Reisen mit irgendwelchen Abgeordneten auch sehr beliebt. Dann ist man da irgendwie beim Wandern unterwegs oder so. Ja. Und dann, das ist immer ein bisschen schwer zu vermitteln. Warum macht man das? Warum gehen Journalisten und Journalistinnen da irgendwie mit Politikern in die Berge und reden und keiner kriegt was davon mit und so. Aber das hat natürlich zum einen mit einfach Kontakt, ne, mit Kennenlernen zu tun, aber auch mal um Sachen zu erfahren, um Dinge einzuordnen. Es gibt ja auch so Hintergrundgespräche, wo man Politiker und Politikerinnen dann trifft, also entweder nur zum Kaffee, immer zu zweit, oder es gibt wirklich Hintergrundkreise, wo dann die Politiker und Politikerinnen eingeladen werden und dann redet man mit denen da mal wirklich über Dinge, die sie sonst halt öffentlich vielleicht nicht sagen oder erzählen, über bestimmte Mechanismen in Parteien oder über auch mal Stimmungen oder sowas.
Aber das, glaube ich, muss man auch schon dazu sagen, für die, die es jetzt nicht so wissen, das ist jetzt nicht was absolut Geheimes, sondern ein Hinterkämmerchen so.
Also es gibt auch, muss man sagen, es gibt im politischen Journalismus in Deutschland, so, das ist nicht in jedem Land so, aber bei uns ist es so, 3 Stufen, wie man mit Journalisten redet. Also es gibt die Stufe unter 1, das heißt, wir reden, so wie wir beide jetzt, ja, jeder kriegt es mit, wir wissen, wer miteinander redet. Es gibt die Stufe unter 2, da heißt es, ich kriege eine Information und ich darf diese Information weitergeben, aber ich darf nicht sagen, wer sie weitergibt. Das ist dann dieses berühmte aus Teilnehmerkreisen, aus Parteikreisen, von Mitgliedern der Regierung heißt es oder so. Ja, dann ist diese Information unter 2. Und es gibt unter 3, das sind Informationen, die wirklich nur im Hintergrund ausgetauscht werden. Also die, über die nicht geredet werden darf, was und wer das gesagt hat. Das hat eben für uns halt die Möglichkeit, Dinge einzuschätzen oder auch mal mitzukriegen, wann passiert irgendwas. Mhm. Auf was muss ich mich vorbereiten? Wo könnte irgendwann ein Konflikt aufbrechen?
Mhm.
Und manchmal kann man dann auch sagen, kann ich so eine Information unter 3, kann ich die vielleicht doch dann haben? Können wir die vielleicht doch irgendwie veröffentlichen? Ist halt ein sehr starkes Vertrauensverhältnis. Aber man darf das jetzt auch nicht als Kumpanei zwischen Politiker und Journalisten begreifen, sondern wir müssen uns natürlich als Journalisten und Journalistinnen schon immer bewusst sein, dass alles, was uns erzählt wird, ja uns auch aus Gründen erzählt wird. Also wenn zum Beispiel bei dieser, bekanntes Beispiel ist diese Ministerpräsidentenkonferenz oder auch diese Vorstandssitzung der CDU, als Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, da ist ja sehr viel durchgestochen worden, also sehr viel an Journalisten weitergegeben worden. Man weiß nicht von wem oder ob vielleicht die Bild-Zeitung nicht sogar einen eigenen Zugang hatte zu der Videokonferenz. Aber das alles, was da rausgegeben wird, ja schon mit einem Kalkül rausgegeben wird. Also man möchte jemanden schaden oder man möchte sich selbst gut darstellen und das muss man natürlich als Journalist und Journalistin schon auch im Hinterkopf haben, warum erzählt mir eine Person das und das und mit welchem Spin? So.
Ja. Also gute Spur Opportunismus ist dann meistens dabei, wenn man sowas weitergibt und nicht bloß einfach, weil man sich so gut mit dir jetzt versteht.
Genau, also wir sind ja irgendwie, sind ja keine Freunde. Ja,
was eben auch, glaube ich, auch ja wichtig ist, dass man diese Unterscheidung ja dann auch macht, oder? Also, dass diese Trennung schon klar ist. Du hast vorher das Wort Vertrauen in den Mund genommen. Ich glaube, es gibt ja sehr professionelle Art von Vertrauen, aber die geht ja dann nur bis zu einer gewissen Grenze einfach. Ja.
Ja, also es gibt immer Politiker und Politikerinnen, mit denen versteht man sich besser, und es gibt die, mit denen versteht man sich mal nicht so gut, wie es halt menschlich eigentlich ist. Ja, genau. Und dann erzählt man sich auch mal irgendwelche privaten Sachen, aber ist jetzt nicht, dass es halt enge Freundschaften sind einfach. Ja? Also man ist es ein professionelles, berufliches Verhältnis. So.
Ich glaube, eine der beliebtesten Fragen, die von also mir auch gestellt werden, von wegen, die mit dem Beruf jetzt nichts zu tun haben, wobei mich das ja nur weniger betrifft als Lokaljournalist, aber jemand, der aus der Hauptstadt berichtet, den könnte man das sicherstellen. Wirst du gedrängt, dass du irgendwas berichtest? Wirst du also thematisch oder auch meinungsbildend? Gibt es irgendjemanden, der dir vorsorgt, dass du dieses oder jenes zu schreiben hast?
Der berühmte Merkel-Anruf jeden Morgen.
Ja, genau. Zum Beispiel.
Nein, den gibt es nicht. Und es gibt zum Beispiel auch niemanden, der mir, also vor allem bei Kommentaren, sagt, die Meinung musst du vertreten oder die Meinung darfst du nicht vertreten. Das gibt es nicht. Das erzählen diejenigen gerne, die ihre Meinung vielleicht nicht wiedergegeben finden.
Natürlich.
Ja. Und die sagen, im Journalismus gibt es eine gewisse Tendenz zu irgendwas. Aber es gibt niemanden, der einem vorgibt, dass man etwas berichten darf oder eben nicht berichten darf oder etwas berichten soll oder nicht berichten soll. Es ist natürlich so, dass wir uns schon natürlich auch kritisch hinterfragen müssen, warum wählen wir bestimmte Nachrichten aus, warum wählen wir bestimmte Nachrichten nicht aus. Ja? Also das muss man dann auch verteidigen können, warum man über etwas wirklich nicht berichtet hat. Aber es gibt ja bestimmte Kriterien, die jemand, der Zuhörer oder Zuschauer, dann vielleicht nicht immer nachvollziehen kann oder Leser oder Leserin, weil man selber sagt, das ist doch für mich ist es super relevant, warum berichtet niemand drüber? Ja? Aber dann muss man natürlich sehen, als Journalist oder Journalistin denkt man ja nicht nur mal für sich persönlich, sondern für halt alle.
Ja.
So. Und wenn wir da im Hintergrund.
Ja, das ist auch nicht schlimm.
Familie im Hintergrund.
Familie im Hintergrund.
Genau. Ja. Also es gibt wirklich keine Vorgaben. Die Frage, die man sich natürlich immer wieder stellen muss, ist, sind zur Redaktion oder wie sind Redaktionen aufgestellt, sind die divers genug aufgestellt, ist eine gewisse Meinungsbreite auch vorhanden, sodass alle Meinungen abgedeckt sind, aber das kann man natürlich auch immer schwer garantieren, weil man kann ja keinen, also beim Auswahlgespräch dann schlecht sagen, und Sie, was wählen Sie so? Und was halten Sie von? Und aufgrund Ihrer Meinung wähle ich Sie jetzt aus, dass Sie, das kann man auch nicht machen. Ja? Ja. So ist es halt. Wir sind alle irgendwie Menschen und
so. Bekommst du da viel Zuschrift? Weil haben wir mal kurz über die Zuschriften, so was Hate Speech angeht oder so, aber gibt es auch viel oder konstruktive Mails, sagen wir mal, wo ich einmal denke, das ist ein bisschen anmaßend manchmal, wenn dann solch, also das ist ja wie wenn ich einem, vorher das Beispiel Schreiner, ja, machen Sie den Stuhl doch mal so und so. Also es wäre irgendwie dasselbe Bild, wie wenn ich ständig jemanden dann sage, wie er seinen Job zu machen hat. Aber im Journalismus kommt es ja zuweilen vor.
Ja, so ein bisschen belehrend.
Ja.
Aber ja, auch eher immer, also eher selten. Also es gibt's, natürlich gibt es, so wie es halt, ich glaube, es gibt es aber immer, ne? Es gibt doch, so wie es 82 Millionen Virologen, Fußballtrainer gibt, ist es beim Journalismus ja nicht anders. Und wir stehen halt auch in der Öffentlichkeit. Und klar. Das ist ein, das ist auch ein Job, der auch nicht so mit so festen Kriterien zu fassen ist. Ja, also der Stuhl, bei dem weiß ich, der klassische Stuhl hat 4 Beine. Ich weiß, es gibt auch welche mit 3 Beinen, wo jetzt jemand sagt, es gibt welche mit 3 Beinen, ja, das auch. Und hat dann eine Lehne und so, ja, und eine Sitzfläche. Und dann gibt es ja für, weiß ich nicht, zum Beispiel für Treppenstufen sogar bestimmte Maßregeln, Auftrittsregeln, damit das so eine Treppe funktioniert. Und im Journalismus gibt es diese Regeln halt nicht so ganz fassbar. Es gibt ja schon irgendwie, so sieht ein Beitrag aus und so bauen sie einen Kommentar auf und So, aber es ist schwerer zu fassen und es ist halt sehr öffentlich und jeder kriegt es ständig ins Haus und jeder kriegt es mit und wie gesagt, jeder hat auch seine eigene Welt, in der er bestimmte Dinge für relevant hält und deswegen sind wir halt auch nochmal besonders, glaube ich, in der Kritik oder eben wird auf uns besonders aufmerksam geschaut. Presse hat auch eben eine wichtige Rolle so in der Demokratie zusätzlich nochmal.
Mhm.
Und von daher finde ich es durchaus legitim, wenn Leute da auch kritisch drauf schauen oder und sagen, so fand den Beitrag nicht in Ordnung, weil sie haben das und das gemacht und oder sie haben, warum haben sie die und die Person nicht befragt? Ja? Warum haben sie die und die Stimme nicht drin gehabt? Mhm. Dann kann man sagen, ja, aus dem und dem Grund. Ja, also, ja, so.
Legitim ist. Aber man, jetzt bist du ja in dem ganzen Medienjournalismus-Strudel schon relativ lange drinnen. Hat sich das verändert ein bisschen, die Stimmung auch gegenüber dem Journalismus? Aus deiner Warte raus? Nicht für dich persönlich, sondern grundsätzlich. Also, ich meine, das, wie du vorher genannt hast, dass es Übergriffe auf Journalisten gibt, auf Demonstrationen, ist schon nochmal meines Erachtens eine neue Qualität, zumindest aus den letzten 20 Jahren, oder? Also
ich glaube schon. Ich glaube, dass einmal durch vor allem Aufkommen von sozialen Medien eben Journalismus mehr nochmal im Fokus steht, dass aber auch es mehr Angebote gibt, in der jeder seine Nische finden kann, in der eben auch viel Unwahrheiten verbreitet werden übers Netz und die uns dann schon nochmal als Journalisten und Journalistinnen schon nochmal mehr auch in die Lage bringt, uns zu erklären und erklären zu müssen. Und da, glaube ich, hat sich schon was verändert, auch so das Infragestellen von Journalismus, das Vertrauen im Journalismus. Ich glaube, wir waren jetzt noch nie der angesehenste aller Berufe. Aber da hat sich zumindest in bestimmten Bevölkerungsgruppen schon nochmal was verändert. Ich glaube, es gibt auch viele, die nach wie vor klassischem Journalismus vertrauen. Vor allem in dieser Corona-Zeit, glaube ich, hat es auch eher nochmal zugenommen, dass die Leute auch viel Tagesschau geguckt haben.
Ja.
Viel sich in ihre Informationen gesucht haben, aber dass es eben auch diese Räume gibt, wo Fake News unterwegs sind, wo Lügen unterwegs sind, wo Hass unterwegs ist und da sich eben auch ein Hass auf Journalismus entwickelt, der uns schon einmal auch herausfordert.
Ja, auf alle Fälle sehe ich auch so. Auf eine Sache müssen wir nur auf jeden Fall zum Besprechen kommen. Du warst bei Markus Lanz. Wie ist es da so? Also, wie oft warst du es dort
einmal,
schon? Einmal bis jetzt, ja. Ja, es ist ja schon eine große Ehre, dass ich jetzt hier sitzen darf, Markus Lanz. Da war das ja alles ein bisschen reservierter. Aber mich interessiert es schon ein bisschen. Wie ist es da? Wie läuft es? Ich meine, wie viel darfst du jetzt da erzählen? Du darfst wahrscheinlich auch nichts Schlechtes erzählen, weil sonst wirst du nicht mehr eingeladen. Aber
ich habe auch gar nichts Schlechtes zu erzählen. Muss
ich, ich höre immer, dass es ein gutes Buffet gibt da im Hintergrund.
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich war sehr aufgeregt und wenn ich aufgeregt bin, esse ich immer nichts.
Also okay.
Zumindest vorher habe ich nichts
gegessen. Ja, ich würde fragen, warst du tatsächlich auch aufgeregt? Ich
wäre ja aufgeregt natürlich. Gewesen. Also, das ist eine Sendung mit, was weiß ich, wie vielen Millionen Zuschauern.
Ja.
Es ist dann doch nochmal Fernsehen, im Gegensatz zu Radio, wo ich genau auch schon wie Schlumpe, ja. Und Fernsehen, da muss ich ja doch irgendwie mein Gesicht kontrollieren. Und so, da weise ich schon Leute zu. Es ist eine Sendung, wo viele Leute das auch am nächsten Tag nochmal nachschauen oder nachlesen oder so. Und sich, wenn man was Dummes sagt, das sich auch nicht so einfach versendet, sondern das, der Anspruch ist, also das schon, der Anspruch ist schon hoch, ja. Und ich hatte jetzt auch keine, also meine Sendung war jetzt nicht sonderlich unangenehm, da war Mike Moring von der CDU und Gerhard Baum von der FDP und noch eine Intensivmedizinerin, also es ist, es war jetzt von der Zusammenstellung ganz angenehm und ich fand das alles okay, also ich bin so mit dem Anspruch reingegangen, mir nicht immer das Wort nehmen zu lassen und selber mich auch einzubringen. Ich glaube, das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle geschafft. Vor allem als Frau ist es, glaube ich, wichtig, sich nochmal speziell einzubringen. Frauen werden dann nochmal oft wahrgenommen als jemand, der wartet, bis man aufgerufen wird. Und eine Freundin hat mir vorher gesagt, bring dich ein, aktiv, sag aktiv was. Und das habe ich dann eben auch versucht, was einem dann manchmal so stimmlich natürlich auch nochmal anstrengend kostet. Man muss lauter sprechen und etwas durchsetzungsstärker sprechen und so. Aber das fand das alles gut. Und Markus Lanz ist, finde ich, auch ein netter Kollege, der, finde ich, echt mich fasziniert hat, wahnsinnig gut vorbereitet ist auf die Sendung. Und das muss man dann auch erstmal schaffen. Okay, hat er seine Helferlein, aber...
Klar, ich glaube, dass der, ich mein, der hat ja auch irgendwie so eine Entwicklung hinter sich. Der hat ja auch, also ich glaube, Shitstorm ist doch echt der richtige Begriff, und den hat er ständig gekriegt. Gell? Das hat er bei Wetten, dass angefangen und dann bei seiner Sendung. Und ich habe mir einmal gedacht, er fällt einem dann oftmals ins Wort und so. Es gab schon, glaube ich, Kleinigkeiten, wo man dran schrauben kann. Aber gerade jetzt in der Corona-Zeit hat sich der, glaube ich, hervorgetan als eine Sendung, wo du halt auch immer top informiert wirst, was halt gerade in Deutschland so diskutiert wird, auch kontrovers. Gell? Und da muss ich schon sagen, Hut ab. Also, und wie du sagst, der sehr gut vorbereitet dann eben auch. Gell?
Ja.
Du hast ja das selber gerade angesprochen als Frau, dass du ja nicht nur angesprochen wirst, sondern dass du aktiv beteiligst. Überhaupt das grundsätzliche Thema Feminismus interessiert mich halt auch. Also ich finde schon, dass du als starke Frau daherkommst und ja, wie die Dunja Hayali, mit der du ja auch befreundet, kann man das sagen, bist, die dann schon ja, einfach vielleicht auch so Role Models sind für Mädels, für Frauen. Da kann man sagen, man kann auch in Berufen Fuß fassen, wo es jetzt für Frauen erstmal nicht so normal war und wo man auch vielleicht in Männerdomänen dann ist, wo eben genau solche Dinge passieren, wie du sagst, dass man angesprochen, aufgerufen wird. Wie wichtig ist es für dich auch, also dass du damit offensiv umgehst mit dem Thema Feminismus, auch das Stichwort Gendern habe ich mal nur so notiert, weil da spielt ja der Journalismus und der Sprachliche auch nochmal eine Rolle.
Also bei mich ist es schon, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich anfange.
Also großes Thema.
Haben wir also ein Riesenthema, und es ist einfach so, dass es vor allem in diesem Hauptstadtjournalismus tatsächlich nach wie vor deutlich weniger Frauen als Männer gibt. Es gibt ja die Bundespressekonferenz, der Verein der Bundespressekonferenz ist der Verein der Hauptstadtjournalisten und Journalistinnen, und da sind seit Jahren 30% Frauen in etwa und 70% Männer.
Ah ja, okay.
Das ist ein Verhältnis, das bewegt sich irgendwie nicht von der Stelle. Und das finde ich schade. Das hat, glaube ich, sehr viel mit der Arbeit an sich zu tun, weil es eben wirklich kein 9-to-5-Job ist. Hat dann wiederum damit zu tun, dass es oft noch sehr, dass man als Frau dann schon sagen muss, ich mache das jetzt, und meine Familie muss das auch mitmachen. Ne? Und das ist jetzt dann nur anekdotische Evidenz, aber ich höre das schon, dass es dann bei Frauen oft ist, dass die sagen, ich mache das nicht, ich bleibe lieber da und da, und weil mein Mann kann den Job nicht wechseln oder wie auch immer. Und bei Männern das oft so ist, dass sie sagen, klar, mache ich, tschüss, ich mache den Job. Also dass Frauen sich vielleicht dann nicht so trauen, dass aber das schon auch die Frage ist, ist das Umfeld so, dass Frauen sich da wohlfühlen? Wir vernetzen uns sehr stark, habe ich das Gefühl, wir Frauen im Hauptstadtjournalismus. Wir sind, also ich kenne den Großteil der Frauen da. Es gibt auch reine Hintergrundkreise übrigens, in denen nur Frauen sind, und die finde ich sehr angenehm.
Okay.
Weil die sehr Frauen, sehr straight, sehr. Ja, sehr so in der Atmosphäre einfach gut, finde ich. Und ich habe das, also was zum Umfeld auch gehört, das habe ich vorher erwähnt, was mich jetzt nicht so trifft, was aber andere trifft, ist eben dieses Thema Hass und Hasskommentare, was eben Frauen und weibliche JournalistInnen nochmal stärker trifft. Und da ist auch die Frage, will ich das? Begebe ich mich da überhaupt rein? Möchte ich das? Das sind so Sachen, die da eine Rolle spielen. Und dann, wenn man sich auch mal anschaut, wie sozusagen auch die Themen verteilt sind, also das ist schon auch in diesem Journalismus, in der Journalismus-Bubble sehr klassische Themenverteilungen gibt. Also dass Männer sehr stark Innenpolitik machen, Verteidigungspolitik machen und Frauen eher sehr stark Familienpolitik, Bildungspolitik. Dass Frauen auch tendenziell eher immer die neuen Parteien kriegen. Also die Grünen waren sehr stark, sehr lange von Frauen beobachtet. Jetzt die AfD übrigens auch sehr viele Frauen, die die AfD beobachten. Mhm. Und zum Beispiel, wo ich jetzt bin, CDU, CSU, ist ja auch sehr stark männerdominiert. Also bei so manchen Hintergrundgesprächen bin ich dann die einzige Frau oder wir sind dann zu zweit oder so und der Rest sind Männer. Ja. Und man muss sich da schon seinen Platz behaupten.
Ich wollte gerade fragen, ja, von wegen behaupten, hast du dann auch das Gefühl, dass du dich behauptest, also kommt dir das, schlägt dir das so entgegen, dass du dich behaupten musst? Oder ist es eher was, also subjektive Wahrnehmung und du sagst, du gehst schon so rein, damit die gar nicht erst diese Richtung gehen können? Oder ist es was du merkst einfach, was du spürst?
Es sagt natürlich jetzt keiner sagt einem ins Gesicht, so, ja, du bist eine Frau, du bist irgendwie anders, ne, ist völlig klar. Aber ich habe schon das, also es ist so ein, so wenn dann so ein Pulk Männer um einen Politiker rumsteht, ja, dann ist es das anderes für eine Frau, sich da reinzustellen und dann auch ihre Fragen zu stellen. Mhm. Wir sind stimmlich manchmal unterlegen, körperlich in Teilen, na, da muss man sich dann schon so seine Tricks einfallen lassen. Leider ist es manchmal so, dass man sich dann als Frau eben so männlichen Verhaltensweisen anpassen muss. Also sich zum Beispiel breitbeinig, das mache ich zum Beispiel, stelle mich oft sehr breitbeinig hin oder Arme verschränken oder so. Mhm. Ja. Solche Dinge, die man sich dann, mit denen man versucht, sich körperlich schon mal durchzusetzen. Mhm. Und dann funktioniert aber eben auch sehr viel über die Arbeit, die man macht. Also die Frauen, die da arbeiten, die haben sich alle ihr Standing erarbeitet. Mhm. Die sind alle wirklich gestandene Journalistinnen, die werden auch nicht unterschätzt. Mhm. Und das hat sehr viel mit deren eben guter Arbeit zu tun.
Ja.
Ich glaube nur, dass Frauen eben oft sehr viel mehr arbeiten müssen, um dann auch als gute Journalistin zu gelten, weil man ihnen das vielleicht oft nicht so zutraut. Oder wo ich selber merke, als junge Frau bin ich sehr oft unterschätzt worden. Mhm. Das kann einem helfen. Ja, wenn man dann, weil dann jemand mit einem so umgeht, als wenn man nicht ernst zu nehmen und dann erzählen die Leute Sachen, die sie vielleicht gar nicht erzählen wollen. Das passiert mir jetzt mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass man mich nicht so ernst nimmt, dass ich eben eher so als kleine Volontärin, Praktikantin wahrgenommen werde und halt nicht als...
Was schon auch mit dem Frausein zu tun hatte und nicht nur mit dem Jungsein, hatte ich das Gefühl, oder?
Genau, also ich glaube, junge Männer sind da anders, werden da anders wahrgenommen in eben so einem männerdominierten, noch über Männer dominierten Beruf. Mhm. Und diese Frage Gendern und inklusives Sprechen und so, was du angesprochen hast, begegnet uns natürlich auch ständig. Also das hat einmal damit zu tun, dass wir sehr viel mit Sprache arbeiten, also wir überlegen müssen, wie setzen wir Sprache ein. Aber eben auch im Journalismus, wie machen wir auch als Frauen sozusagen uns sichtbar? Reden wir von Journalisten oder reden wir von Journalistinnen? Und da ist die Meinung ja auch nicht bei allen gleich. Also ich finde, dass es ein Thema ist, das wichtig ist, dass wir uns schon damit auseinandersetzen, wie kann Sprache oder muss Sprache vielleicht inklusiver sein, wirklich alle einschließen, sodass bestimmte Berufe, bestimmte Gruppen nicht nur mehr auf Männer abgestellt sind und andere auf Frauen abgestellt sind, sondern dass wir eine Sprache haben, die eben alle mit einschließt. Verstehe, wenn es Leute gibt, die sagen, ich finde das Gender-Sternchen zum Beispiel blöd, weil ich finde das nicht schön und das hört sich da doof an und das verhunzt unsere Sprache und so. Ich kann das irgendwie alles verstehen, aber ich finde, man sollte sich trotzdem, wenn man das findet, sich trotzdem damit auseinandersetzen, warum das vielleicht trotzdem wichtig ist, einen Weg zu finden, in irgendeiner Form eine gendergerechte Sprache dann auch anzuwenden.
Also wenn ich habe aufgepasst ein bisschen, wie du jetzt gesprochen hast, und du hast ja Journalistinnen und Journalistinnen zum Beispiel gesagt.
Genau.
Oder JournalistInnen geht ja auch noch. Im Deutschlandfunk im Übrigen wird ja mehr oder minder schon auch
gegendert. Ab und an wird gegendert. Ja. Es gibt ein paar, die es machen, es gibt ein paar, die es nicht machen.
Ja, also ich finde, das ist doch ein klarer Unterschied. Der erste Teil, den was du beschrieben hast, dass man quasi andere Menschen, beziehungsweise Menschengruppen oder eben Frauen im Speziellen sichtbarer macht in der Sprache, einerseits. Aber das andere ist doch, die Diskussion dreht sich ja dann oftmals um das Konstrukt, um das Sternchen, wie handhaben wir das? Mhm. Und das ist ja irgendwie was Linguistisches, was Sprachliches, wo ich dann schon auch Kritiker verstehen kann, dass das jetzt noch nicht die Lösung sein kann. Also, weißt du, ich meine, also das Erste, dass wir irgendwie eine Lösung schaffen müssen, ist meine persönliche Meinung, ja. Aber ob man da jetzt schon, also, ob das jetzt die Lösung ist,
das also, ich glaube auch nicht, dass wir am Endpunkt da sind. Aber ich glaube auch, dass nicht jeder sagt, dass wir dann eine Lösung schaffen müssen. Es gibt genug, die sagen, das generische Maskulinum hat sich doch seit Jahren bewährt. Warum sollen wir das nicht weiterverwenden?
Ja.
Und da haben wir jetzt gerade auch eine Zeit, wo wir, glaube ich, jetzt, wo auch die Gesellschaft halt sehr polarisiert ist, wo es sehr stark auch um Teilhabe von gewissen Gruppen geht. Also grundsätzlich diese Frage, wir haben ja nicht eine Auseinandersetzung, was Gendersternchen, wir haben ja auch Fragen, was darf ich sagen, wo beginnt Alltagsrassismus zum Beispiel, wie stark müssen bestimmte Gruppen mit einbezogen werden. Ne? Und diese Gruppen sind mittlerweile ja auch sehr, bringen sich ja ein in die Debatte.
Mhm.
Es gibt ein ganz gutes Buch von Aladdin Mafalani, der hat ein Buch geschrieben, das Integrationsparadox. Das heißt quasi, der schreibt es so, man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Tisch, an dem sitzen die ganzen Gruppen, die was zu sagen haben in der Gesellschaft. Und früher gab es so einen Katzentisch, da saßen dann die Menschen mit Migrationsgeschichte und die Frauen und so. Ja, die hatten dann so ihren eigenen Tisch, aber die große Gruppe hat bestimmt, was man macht. Und mittlerweile sitzen die Leute, die am Katzentisch sitzen an einem großen Tisch dabei. Das sind also Gruppen, die sich bemerkbar machen. Was aber nicht dazu führt, dass die Gesellschaft grundsätzlich friedlicher wird, sondern dass die Gesellschaft diskursiver wird, weil jeder will jetzt ein Stück vom Kuchen haben und jeder will sich durchsetzen. Und das sorgt natürlich erstmal für Konflikte. Und die gilt es sozusagen auszufechten. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, wir müssen den alten Zustand wahren eben auch vielleicht das generische Maskulinum oder wir benutzen bestimmte Begriffe, weil die haben wir ja seit Jahrzehnten benutzt. Und man kann über alles diskutieren, aber ich finde, man muss trotzdem immer auch das nicht nur ideologisch betrachten, sondern eben auch, was macht es mit Menschen, wenn sie nicht einbezogen werden? Also wenn man sich mal mit Transgender-Personen oder mit non-binären Personen, also Personen, die sich im Geschlechtsspektrum nicht als männlich oder weiblich definieren. Es gibt viele Leute, die sagen, das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Es gibt Leute, die sich so definieren und wenn sie es tun, dann tun sie es. Und wenn man mit denen mal redet, merkt man schon, dass die auch wahrgenommen werden wollen. Ne? Und ist die Frage, muss sich die Sprache dann vielleicht nicht da anpassen? Muss man für die vielleicht nicht Formen finden, wie sie auch in der Sprache stattfinden? Über ein Pronomen oder eben über eine gewisse Form außerhalb von männlich und weiblich. Ich bin auch nicht sicher, ob dieses Gender-Sternchen das Beste ist. Wie du sagst, ich spreche es auch nicht, weil ich schwierig finde, es zu sprechen. Ich mache es manchmal mache ich es nicht. Aber so ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Ich verstehe aber eben Leute, die sagen, ich mache das und ich mache das ganz bewusst. Und darüber muss man eben diskutieren. Ja, und
wird ja hinreichen.
Ja, wird hinreichen. Ich finde, es darf dann nur nicht eben in dieses... Also die Leute verschanzen sich dann halt sofort in so ihre Schützengräben rein und sagen dann, ihr wollt dieses Gender-Sternchen, ihr seid alle irgendwie... ist alles ganz schlimm und Gender-Gaga und furchtbar und die anderen, die sagen, ihr seid alle rückständig und so. Mhm. Also man kann das auch auf einer anderen Ebene diskutieren. Man muss sich nicht da so verschanzen und die Schotten so dicht machen, sondern man kann auch mal versuchen, die andere Seite zu verstehen und vielleicht auch zum Punkt zu kommen, an dem man sagt, ja, we agree to disagree. Wir sind nicht einer Meinung, aber wir haben eine gesellschaftliche Diskussion darüber geführt.
Ja.
Und das ist auch wichtig.
Ich glaube, das fußt da wieder in das rein, was wir vorher schon besprochen haben, dass der digitale Raum, glaube ich, einfach noch nicht richtig, ich sage mal, noch nicht so ausgestaltet ist, dass die Leute wissen, wie sie hier anständig miteinander diskutieren. Wenn die jetzt alle hier am Tisch sitzen würden mit unterschiedlichsten Meinungen, dann käme wahrscheinlich, wenn man was zu sagen hat, anständige Diskussion dabei zustande. Diese Schützengräberei und sowas, das passiert ja hauptsächlich im digitalen Raum und vor allem die eine Bubble schießt dann gegen die andere Bubble und dann verhärten sie die Fronten. So.
Ja, es hat auch sehr viel... Es hat einfach mit dieser gesellschaftliche Wandel, ich kann das auch verstehen, der macht manchen Leuten vielleicht Angst, ja. Oder Leute haben Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Es ist Privilegien, wir haben vorher über Privilegien gesprochen, dass bestimmte Privilegien verloren gehen, dass bestimmte Meinungsvorherrschaft verloren geht. Und das, glaube ich, passiert in dieser Zeit gerade, dieser
Umbruch.
Und damit können wir sehr lange diskutieren und müsste man wahrscheinlich auch mal mit Experten und Expertinnen, vielleicht mit Sprachwissenschaftlern und so sprechen, die sich sehr lange damit beschäftigen, auch mit Leuten, die sich vielleicht damit beschäftigen, welche Auswirkungen zum Beispiel Gendern auf Kinder nehmen, die Berufe anders wahr, was glaube ich so ist. Mhm. Also dass Mädchen, wenn die weibliche Form mitgesprochen wird, plötzlich auch merken, Ingenieurin oder ja. Feuerwehrfrau ist ja nicht nur ein Job für Männer, auch Journalistin. Ja. Also wir hatten mal eine Jugendgruppe aus 12., 13. Klasse da, die dann Kollegin und ich denen dann erklärt, wie unser Job funktioniert. Und die waren ganz überrascht, dass es auch Hauptstadtjournalistinnen gibt. Und
was? Nicht
nur,
echt?
Ja, also weil sie eben nur Männer wahrgenommen haben. Ja. Die waren, denen war das gar nicht so bewusst, dass eben auch Frauen diesen Job so machen. Mhm. Und dass es dann noch sehr viele klassische Vorstellungen von Berufen gibt.
Ja. Katharina, ich glaube, es riecht noch Mittagessen.
Stimmt.
Weißt du, was es gibt heute?
Nee, keine Ahnung.
Okay.
Doch, ich glaube Lachs.
Ah, sehr gut. Deshalb will ich euch gar nicht lange aufhalten. Mir hat es sehr gefreut, dass du Zeit gehabt hast, dass ich kommen durfte. Fand es sehr spannend. Und bis bald, irgendwann mal wieder, falls wir uns nochmal sehen.
Ja, mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nun sind wir angekommen am Ende der Podcast-Folge mit Katharina Hamberger. Mir bleibt nur, wie immer, Danke zu sagen fürs Zuhören. Feedback und Kritik kann wie immer gerichtet werden per Mail direkt an uns, an raimund.meisenberger@pmp.de oder ralf.enzensberger@pmp.de. Wir freuen uns über jedes Like in den sozialen Netzwerken, über Abos auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify oder Apple Music oder auch, wenn es einfach nur weitergesagt wird, wenn es gefallen hat. Dankeschön und tschüss.